Apropos wird Ihnen präsentiert vom Onlineportal kat.ch und dem Podcast «Laut und Leis». Der Podcast für Religion, Ethik und Gesellschaft.
Heute bei «Apropos». 50 Jahre Hip-Hop. Im August 1973 hat es in der Bronx in New York eine kleine Party zum Schulanfang gegeben. Es war die Geburtsstunde des Hip-Hop. Über die nächsten 50 Jahre hat sich aus der Musik aus der Bronx ein globales Phänomen entwickelt. Eine Kultur, die uns überall begegnet. Wie hätte es passieren können? Wo erkennen wir heute noch den Anfang des Hip-Hop? Heute wird es laut bei «Apropos». Der Jakob Piazza von der Süddeutschen Zeitung nimmt uns heute an der Hand und führt uns an ausgewählten Tracks durch ein halbes Jahrhundert Hip-Hop-Geschichte. Hoi Jakob.
Hallo, grüß dich.
Jakob, alles fängt mit dem an. Was hören wir da?
Wir hören da eigentlich alles. Alles, was später kommen wird, hören wir da schon. Also wir hören vor allem mal den Song Rapper's Delight von der Sugar Hill Gang. Wir hören da aber zum ersten Mal zumindest prominent den Begriff Hip-Hop in einer der ersten Zeilen. Wir hören zum ersten Mal den Begriff Rappin' to the Beat. Wir hören auch unglaublichen Blödsinn. Die ersten Zeilen sind ganz wundervoller Nonsens. Wir hören eine Bassline, die aus einem anderen Song stammt, nämlich von der Disco-Band Chic, der unter anderem Nile Rodgers angehört hat, den wir zuletzt ja wieder mit Daft Punk und so prominent erlebt haben. Der und der Bassist Bernard Edwards haben die Produzenten deswegen natürlich auch sofort verklagt, weil sie gesagt haben, wir haben unsere Bassline geklaut. Deswegen wurden sie später als Songwriter mit eingetragen in dem Stück. Also alles Pattern, die wir später wieder erleben werden im Rap und im Hip-Hop. Und damit irgendwie den Grundstein für alles, was da später kam.
Unter anderem der Name von einem ganzen Genre. Ein Genre, das diesen Monat seinen 50. Geburtstag feiert. Kannst du uns die ganze Entstehungslegende vom Hip-Hop nochmal erzählen?
Das kann ich. Wobei man dazu sagen muss, vielleicht fairnesshalber, dass das natürlich ein bisschen ein willkürlich gewähltes Datum ist. Nicht komplett. Man kann das gut benutzen, damit die großen Plattenfirmen nochmal teure und schicke Sondereditionen rausbringen können und so. Man hätte wahrscheinlich aber auch zum Beispiel das erste Album der Sugar Hill Gang nehmen können. Ne? Das wäre dann erst in ein paar Jahren. 79, nämlich 2029 damit dann. Aber die Entstehungsgeschichte geht so, dass Cindy Campbell, eine Frau, wie wir da schon sehen können, Sprayerin war unter anderem und pleite und Geld brauchte für Klamotten. Und die hat in ihrem Wohnblock, hat sie deswegen einen Gemeinschaftsraum gemietet und hat da eine Party veranstaltet. Den sogenannten Back-to-School-Jam, hat Flyer selbst gemalt, hat Eintritt verlangt, 50 Cent für die Jungs, 25 für die Mädchen. Und die Hauptattraktion auf dieser Back-to-School-Party war ihr Bruder Clive Campbell. Riesiger Typ, muskulös, wurde deswegen von allen Hercules genannt. Und hatte daher dann irgendwann seinen DJ-Namen, nämlich DJ Cool Herc.
Aber only I, Cool Herc. No Bambada, no Flash.
Und der hatte aufgelegt.
Not a copycat, no disrespect.
Und er hatte vorher irgendwann entdeckt, dass die Leute dann immer besonders abgehen und besonders eskalieren, wenn die Instrumentalparts, und zwar vor allem die Drum Breaks, also die Stellen, wo der Schlagzeuger alleine ausbrechen konnte, von seinen Funkplatten lief. Und deswegen hat er also versucht, in seinem Set hauptsächlich das zu spielen und hat damit eben 1973 oder Anfang der 70er, das ist natürlich länger trainiert, den Grundstein gelegt, worauf der Hip-Hop später basieren sollte.
Also die Kombination von den verschiedenen Sachen, das war der Grundstein gewesen.
Beats zu entnehmen, als man das dann samplen konnte, sprich einfach einen kleinen Baustein von einem Song aufnehmen und immer wieder wiederholen. Diese Technik ist die Grundlage von allem, was da so kam. Interessant dazu vielleicht noch bei der Sugar Hill Gang, bei Rapper's Delight, die Bassline, die ist noch nicht gesampelt, sondern die mussten sie noch nachspielen lassen von einem echten Bassisten.
Mit der Party in der Bronx hat alles angefangen. Hast du jetzt alles erzählt? Hast du ja geschrieben in einem sehr tollen Text, den wir dann auch verlinken. Wie muss man sich das nachher vorstellen? Ist das Ganze gerade explodiert ab drinnen?
Na, es blieb schon erstmal ein lokales Phänomen, das sich in der Bronx und umliegenden Gegenden ausgebreitet hat. Und es wurde dann so Ende der 70er eben größer mit der Sugar Hill Gang, die bei Sugar Hill Records übrigens erschienen sind, ein Label, das von einer Frau auch wieder gegründet wurde. Ne? Also immer spannend, dass wenn man sich die Geschichte anguckt, dieses Genres, dass Frauen ja doch lang und oft und zum Teil ja auch immer noch marginalisiert und irgendwie auch unterdrückt. Man findet an jeder Stelle eigentlich doch wieder ganz entscheidende Frauen. So als ersten Hit, würde ich sagen, kann man tatsächlich Rapper's Delight bezeichnen. Und auf demselben Label, also eben auch wieder, ne, immer noch, Sylvia Robinson hieß die Frau, die das Label gegründet hatte, die wiederum dann auch Grandmaster Flash and the Furious Five entdeckt hat und mit denen auch gleich den zweiten Hit noch rausgebracht hat, nämlich The Message. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Du hast geschrieben, Jakob, Hip-Hop ist eine urdemokratische Musik. Was ist urdemokratisch am Hip-Hop?
Es ist eine Kunstform, bei der die Einstiegshürden, nicht falsch verstehen, ich diversifiziere die Aussage gleich noch, aber bei der die Einstiegshürde erstmal sehr, sehr, sehr gering ist. Das ist eine Musik, bei der man zunächst mal aus anderen Songs Beats entnehmen konnte, Basslines entnehmen konnte. Man musste also nicht wissen, wie spiele ich auf einem Klavier, auf einem Bass, auf einem noch schwerer, auf einer Trompete eine S-Dur-Tonleiter und eine A-Moll-Phrasierung oder sowas, sondern man konnte das nehmen und sich daraus was bauen. Und wenn man ein bisschen Gehör hatte und gemerkt hat, was zusammenpasst, konnte man sich also einen Beat machen und ab da brauchte man eigentlich nur noch einen Stift und einen Block oder ein gutes Gedächtnis und konnte Texte schreiben. Das heißt, es hat Leuten Zugang zur Musik und zu einer ganzen Kultur ermöglicht, die kein Geld gehabt hätten sonst für Instrumente, für Instrumentalunterricht, für ja alles, was man also braucht, die auch keine Übungsräume hatten. Da gab es einzelne wenige, die das hatten und da traf man sich dann. Und das ist, würde ich sagen, auch einer der Gründe, warum sich diese ganze Kultur halt auch größtenteils auf der Straße und vor Häuserblocks und sowas entwickelt hat. Mit Partys, mit Breakdance, mit Graffiti. Diversifizieren deswegen, weil das jetzt so klingt, als sei es deswegen einfach, was da gemacht wird. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Es ist nur einfach die Erstteilnahme. Dafür ist die Hürde im Vergleich zu anderer Musik einfach verhältnismäßig gering. Um es dann zu der Meisterschaft zu bringen, die viele eben erreicht haben, wird es wie jede Musik unglaublich kompliziert, und zwar auf allen Ebenen. Ein guter Rapper, ein guter Texter, ein guter Beatbastler aber auch. Ne? Sampling ist im ersten Moment wahnsinnig simpel und kann aber unglaublich komplex und eine ganz fantastische eigene Kunstform werden.
Du sagst, es ist eine Strassenbewegung gewesen. Du nennst CNN vom Ghetto.
Ja, dadurch, dass erstmals eine marginalisierte Schicht, eine sozial benachteiligte Schicht, eine Unterschicht Zugang zu einer Ausdrucksform hatte und gehört wurde, tauchten einfach ganz andere Themen auf. Wir haben das bei The Message schon gehört, oder da kann man es hören, wenn der Text hochfährt. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. Erste Zeile gleich, broken glass everywhere, people pissing on the stairs. Ne? Also da geht's um verwahrloste Wohngegenden, um Uringestank. Es ist überall Lärm, es sind Ungeziefer, Rattenrennen rum und so. Ne? Also sind einfach alles Erzählungen, ein Storytelling, letztlich fast Reportagen eben von einer Welt, die zumindest aus einer aktiven Sprecherposition, also erzählt von einem Beteiligten beim echten CNN oder bei der New York Times oder bei der Süddeutschen Zeitung oder so, nicht stattgefunden haben, ne? Sondern ja eben von den Beteiligten aus erster Hand erzählt wurden und in den besten Fällen eben wirklich in einer Klarheit und in einer konkreten Art, wie es eine gute Reportage täte, so dass man das Glas knirschen hört, dass du eigentlich fast riechst, wie es da stinkt und wie die Viecher rumwuseln und so. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV, says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night.
Reportagen waren wichtig. Von Anfang an auch eine grosse Rolle. Hat der direkte Austausch, das ist nett ausgedrückt, eine Rolle gespielt. Es ist darum gegangen, sich Arbeit zu machen, sich zu dissen. Wir hören doch ein Beispiel. Hot damn, hot damn, ho, here we go again. Suckers steal a beat when you know they can't win. You stole the beat, are you having fun? Now me and the odds gonna show you how it's done. You are what I label as a nerve plucker. You're plucking my nerves, you MC sucker. Wer ist das und was singt sie oder was rappt sie?
Das ist MC Light, auch wieder eine Frau, die einen der wichtigsten und auch ganz regelmäßig zitierten Diss-Tracks aufgenommen hat. Der konkrete geht gegen eine andere Rapperin, nämlich Antoinette, die man, glaube ich, sonst eigentlich nicht kennt. Und MC Light wirft ihr vor, einen Beat geklaut zu haben und bezeichnet sie deswegen unter anderem als Beatbiter. Und das erleben wir immer wieder und immer weiter und auch bis in die Jetztzeit, dass Rapper einander dissen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen, weil sie das Gefühl haben, jemand hat ihnen was streitig gemacht, was ihnen gehört. Aber das kann natürlich auch ganz banal einfach nur der Platz auf Platz 1 sein, ne? Also da geht's schon auch einfach drum, Präsenz zu zeigen und Platz einzufordern und zu sagen, ich bin der Größte und ich bin vor allem besser als du. Deswegen hast du verflucht, nochmal aus dem Weg zu gehen. Und das ist ein Motiv, das diese Musik, diese sehr kompetitive Musik durchzieht, auch weil sie im Geiste, glaube ich, die urkapitalistischste Musik ist. Und Erfolg hat da nochmal so einen ganz eigenen Wert, weil man mit Erfolg noch mehr als in anderen Genres, würde ich sagen, auch Qualität assoziiert. Der erfolgreichste Rapper war womöglich auch einfach der Beste, sonst wäre er nicht der erfolgreichste geworden. Und das ist was sich eben ja auch bis heute durch die Musik zieht.
Wir sind wieder zurück nach der Werbung.
Laut und leis ist der Podcast vom Onlineportal kat.ch. Er behandelt relevante und aktuelle Themen rund um Religion, Ethik und Gesellschaft. Ob im Gespräch mit einem spannenden Gast oder in einer gescheiten Debatte, Sandra Leis lädt Menschen ein, die sich mit der Welt auseinandersetzen, über den eigenen Tellerrand rausschauen und etwas zu sagen haben. Der Podcast «Laut und Leis» erscheint alle zwei Wochen am Freitag auf der Webseite kat.ch/podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Jakob, interessant ist, dass du sagst, eben eine von den kapitalistischsten Musikformen. Gleichzeitig ist es auch eine, die sich extrem gegen Autoritäten aufgelehnt hat. Immer wieder. Zum Beispiel im nächsten Stück, wo du es mitgebracht hast, von ich jetzt ganz schnell abhole. Das ist der Sound der Polizei. Das ist der Sound der Beast. Das ist der Sound der Polizei. Das ist der Sound der Beast. Das ist der Sound der Polizei. The Sound of the Police, ist das der Anfang vom Gangster-Rap?
Nein, ich würde sagen, der zumindest prominenteste Aufschlag da war Straight Outta Compton von NWA, der Formation, der unter anderem Dr. Dre angehört hat, der später ja dann auch einfach solo sehr erfolgreich war und den vielleicht aber manche Leute sogar eher als Kopfhörerverkäufer kennen mittlerweile als Rapper. Genau, und da, weiß ich nicht, wahnsinnig prägender Song, zum Beispiel Fuck the Police, wo NWA in so einer Art simulierten Gerichtsverhandlung über Polizeigewalt beraten quasi. Ich habe den Song aber mitgebracht, weil der, finde ich, auf eine wahnsinnig elegante Art oder eine wahnsinnig smarte und wirkmächtige Art den Bogen quasi zurückspannt zu den Sklaven-Songs. Damit zeigt eben, wie sehr die Gewalt gegen die schwarze Bevölkerung in der DNA einmal der schwarzen Bevölkerung, aber eben auch das Rap ist. Und zwar gibt's bei Sound of the Police die Stelle, wo er erklärt quasi, man muss das Wort Overseer, also die Menschen, die Sklaven überwacht haben, das Wort Overseer schnell wiederholen, am besten in der Gruppe, weil es dann noch ein bisschen mehr verschwimmt. Immer wieder wiederholen. Und irgendwann wird aus Overseer, Officer. Ja, also der heutige Police Officer kommt in dieser Erzählung in einer relativ direkten Linie aus dem Overseer, der die Sklaven früher bewacht hat und überwacht hat, was natürlich ein irres Statement war und womöglich auch in Teilen natürlich richtig, aber eben wahnsinnig elegant gemacht in diesem Song.
Gerade die Textziele und die ganzen Anfänge vom Hip-Hop zeigen ja, dass es eine sehr schwarze Musik, eine schwarze Bewegung war. Wann ist das aufgebrochen worden?
Ich würde sagen, am prominentesten mit den Beastie Boys, und zwar deren ersten Hip-Hop-Album, betone ich deswegen so, weil die ja eigentlich als Punk-Band angefangen haben und in diesem Spirit ihre Musik eigentlich auch weitergemacht haben, als sie dann Hip-Hop gemacht haben. Und zwar war das, war sehr prägend da der Produzent Rick Rubin, den man auch heute noch kennt, dieser bisschen dicke, sehr weißbärtige, ganz langer weißer Bart, sieht so ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Sehr esoterisch. Der Mann hat halt einfach die allergrößten Alben der vergangenen fast 50 Jahre mitgeprägt. Hat vor den Beastie Boys Run DMC unter anderem schon produziert, Raising Hell, und wollte mit den Beastie Boys jetzt quasi alles, was er da gelernt hat, nochmal so over the top machen. Also irgendwie die Beats, die er damals vor allem noch mit 808, eine Drum Machine, die den Hip-Hop damals angefangen hat zu prägen und die auch immer noch benutzt wird, ins absolute Extrem aufzureißen. Und die Beastie Boys selbst wiederum haben ihre Raps nicht mehr einfach nur rezitiert oder gesprochen. Es war einfach kein Sprechgesang mehr, sondern die haben das gebrüllt in Teilen nur noch eben mit dieser Punk-Attitude und so.
Komm mal los, wie das tönt hat. Es war auch ein sehr eindrückliches Musikvideo, wenn ich mich recht erinnere, wo sie durch die Stadt rennen.
Mit diesen geilen Schnauzern und so. Der MCA, von denen war wahnsinnig interessiert in Filmen und Regisseur sein und hat sich damit sehr beschäftigt und hat viele von den, unter Pseudonym, viele von den Videos verantwortet. Und der hat sich das, glaube ich, ausgedacht.
Apropos Film, grosser Zugang für weite Teile der Bevölkerung, die eben nicht aus Amerika kommen, hat der Eminem gebracht, glaube ich, mit seinem Film, wo ganz vielen Leuten plötzlich Zugang zu Hip-Hop-Kultur ermöglicht hat, die vorher keine hatte.
Mal, dass es schon nochmal einen Boost gegeben hat. Ich glaube aber, der Film und auch der große Hit Lose Yourself, das war 2000, 2 oder so, also da machen wir schon einen riesen Sprung und da war Hip-Hop einfach auch schon riesig. Also ist die Frage, ob nicht vielleicht sogar die Bedeutung von Hip-Hop den Film so erfolgreich gemacht hat. Aber klar, also Eminem ist einer der absolut erfolgreichsten Rapper. Ich bin immer bei diesen Superlativ-Sachen nicht so gut. Ich glaube, irgendein Album von ihm ist das bislang meistverkaufte Rap-Album in der Geschichte. Also dem hilft bestimmt auch, dass er weiß ist und einfach noch mal mehr Leute mit ihm relaten können und irgendwie, ne, sich da abgeholt fühlen. Gleichzeitig ist er aber halt auch einfach ein unglaublich guter Rapper. Gibt einige Leute, die sagen, dass er womöglich der beste Rapper ist. Natürlich auch Blödsinn, ne? Diese ganzen Weltranglisten und sowas. Das ist natürlich, ist das irgendwie alles immer Unfug, aber der ist technisch schon herausragend und mit einem unglaublichen Wortwitz gesegnet und natürlich auch sehr rough. Also man kann sich über den schon auch streiten. Und das ist wieder dieses Phänomen. Er ist halt unglaublich erfolgreich, weil er unglaublich gut ist und vielleicht aber auch umgekehrt, ne? Man hält ihn vielleicht auch für wahnsinnig gut, weil er eben so erfolgreich ist. Aber also, ja.
Dann ein bisschen vorgegriffen. Wir waren dort, wo Hip-Hop breit geworden ist. Er ist auch europäisch geworden. Er ist deutsch geworden. Und so weiter und so fort. Wie hat Deutschland damals auf deutschen Hip-Hop reagiert?
Sagen wir mal ambivalent. damit liegen wir auf jeden Fall mal nicht falsch. Das Album und dann vor allem noch die Single Dida natürlich, würde ich mal sagen, war so der erste große Hit in Deutschland. Es gab schon andere Acts wie Advanced Chemistry vorher zum Beispiel, die das sehr viel authentischer gemacht haben, die das rougher gemacht haben, die es vielleicht auch ein bisschen, ja, eben echter gemacht haben, aber eben da erster großer Pop-Hit und damit wurde das hier bekannter, wurde das größer. Und bei allen, die das aber schon kannten, oder nicht bei allen, aber bei einigen hat es auch Befremden und Ablehnung ausgelöst, wenn man gesagt hat, man verpoppt da eine Musik, die mit Pop nichts zu tun hat, die eben, ne, das CNN des Ghetto war, die schwarz ist und dann kommen diese Stuttgarter Wohlstandsbubis und ziehen sich weite Hosen an und behaupten, sie würden Rap machen. Also ambivalente Reaktionen und es hat auch, glaube ich, hat eine Zeit gedauert, bis das Land und die Kultur sich auch mit den Fantastischen Vier versöhnt hat, die wiederum ja später auch nochmal mehr in den Pop gedriftet sind und aber auch wirklich gute Songs hatten, also gar nicht unbedingt jetzt genuin gute Rap-Songs, sondern einfach wahnsinnig gute Pop-Songs und so. Hat man da irgendwie, glaube ich, so mehr zu sich gefunden. Und weil wir vorher über Eminem gesprochen haben, ne, Viel gewinnt, das Album kam, glaube ich, 92 raus und Eminems zumindest wahrnehmbares Debüt war irgendwann 97, glaube ich, oder sowas. Und auch der Rap-Meilenstein 36 Chambers vom Wu-Tang Clan kam erst ungefähr ein Jahr nach Viel gewinnt raus und das war schon das zweite Album von den Fantastischen Vier. Also Deutschland war gar nicht so spät dran, wie man immer denkt.
Du hast den Wu-Tang Clan erwähnt, einer von denen hast du einen Track. Was ist da speziell, Jakob?
RZA, also auch einer der Rapper von Wu-Tang Clan, aber auch vor allem der Hauptproduzent, hat mit diesem Album erstens mal eine neue Ästhetik in den Rap gebracht. Es wurde alles nochmal düsterer, vernebelter, auf eine Art wie auch nochmal bekiffter und bedrohlicher. Gleichzeitig wurde es so ein bisschen seltsamer, der hat ganz viel so Kung-Fu-Film-Samples damit eingearbeitet. Und man hat zumindest in dem kommerziellen Rahmen zum ersten Mal auch so eine richtig große Gang zusammen erlebt. Das sind, je nachdem, wie man zählt, glaube ich, 8 bis 11 Mitglieder oder sowas, die dann da zusammen getourt sind. Dann ist er einfach einer von denen, die dieses zunächst mal so simpel wirkende Sampling immer mehr perfektioniert haben und immer eleganter mit immer kleineren Schnipseln gearbeitet haben. Also wenn man sich anguckt, NWA zum Beispiel haben einfach immer noch mehrere Takte einfach gesampelt und darüber noch ein Beat gelegt und gerappt. Und bei RZA hat man immer mehr entdeckt, wie er kleinste Schnipsel nur noch nimmt und aus denen Beats zusammen gebastelt hat. Und das Sampling damit noch mehr zu der Kunstform gemacht hat, dieser wirklich, wirklich brillanten Kunstform, die es inzwischen ist. Und dann, das hat er mir vor 2 Jahren oder sowas in einem Interview erzählt, sagt, der Song Cream heißt er, erklärt auch so ein bisschen den kapitalistischen Anspruch hinter Rap. Ja, da geht's um ein paar Jungs, die an den Straßenecken rumlungern und Drogen verticken und irgendwie $40,000 im Monat machen. Und er hat halt erzählt, ihm war aber einfach sehr schnell klar, dass die mussten die ganze Zeit vor der Polizei flüchten und hatten halt einen enormen Druck und Stress und wahnsinnigen Aufwand. Und er hat das immer als wahnsinnig erniedrigend empfunden und hat einfach immer gemerkt, wenn wir uns voll auf die Musik konzentrieren, dann können wir mit einer Tour Millionen machen und das alles völlig legal. Ne? Also dieser schon auch kapitalistische Erfolgsanspruch dahinter und dieses strategische Kalkül, das dahinter auch steckt, das taucht in dem Song sehr explizit auf.
Interessant ist ja, dass Sample weit über die Musik rausgeht, dass Hip-Hop heute ein globales Phänomen ist und Einfluss hat in verschiedensten Bereichen von unserem Leben. Warum hätte das so gross können werden im letzten halben Jahrhundert?
Ich würde sagen, weil es mit dem Rap hat sich einfach eine neue Kulturtechnik entwickelt, die vom Fleck weg eine unglaubliche Kraft hatte, eben wie schon gesagt, diese urdemokratische Kraft, und die dann halt über die Jahrzehnte immer weiter verfeinert wurde und darin über Jahrzehnte innovativ blieb. Allein jetzt diese paar Jahre, die wir da abgedeckt haben, was sich da schon getan hat an technischer Innovation, an Rhyme-Skills, an Beat-Skills. Und das setzte sich ganz viele Jahre lang noch fort. Hip-Hop hat technische Errungenschaften klüger als viele andere Genres weiter integriert. Der Rock hat damit irgendwann aufgehört, als es die E-Gitarre gab. Und Hip-Hop hat immer wieder neue Errungenschaften genommen und für sich eingesetzt. Sowas wie Autotune zum Beispiel, ne? Ein Effekt, der eigentlich mal dafür da war, wenn ein Sänger minimal unsauber gesungen hat, dann konnte man den drauflegen und dann hat man das nicht mehr gehört. Und vor allem Kanye West und T-Pain, deswegen heißt das Ganze auch T-Pain-Effekt manchmal, haben den so radikal eingesetzt, dass man irgendwie, also man kann es dann auch üben, quasi so daneben zu singen, dass dieser Effekt die Note so ganz deutlich hörbar gerade zieht und dadurch eine eigene Art von Melodie entwickelt, die unglaublich starke Ästhetik entwickelt. Und Kanye West hat so ein halbes Album quasi mit diesem Effekt bestritten und aber eben unglaublich kreativ. Also es ist eine Musik, die Innovation immer weiter vorangetrieben hat und auch immer mehr Klassen integriert hat in all das. Und ich glaube, daraus hat so seine langanhaltende Kraft gewonnen und wurde halt bis zuletzt auch meist gestreamte Musikrichtung.
Und woher geht's jetzt noch?
Glaskugel, ne? Ich weiß es nicht. Das ist ja das Schöne an der Innovation, dass man sie nicht vorhersehen kann. Was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, ist, dass die Musik einmal noch arzier geworden ist. Mir fällt da mal kein gutes deutsches Wort dafür ein, weil, also mehr Kunstanspruch hatte. Vielleicht kann man es so sagen. So, auch da war Kanye West wahnsinnig, wahnsinnig treibend mit einem Album wie Jesus, heißt das, glaube ich.
close on Sunday. You my Chick-fil-A. Close on Sunday. You my Chick-fil-A.
Wo die Musik noch mal viel radikaler wurde und sich entfernt hat von den gängigen Beat- und Songstrukturen und viel mehr Brüche hatte. Und in letzter Zeit konnten wir immer mal wieder sehen, dass die Musik weirder auch wurde und eigenartiger und verquerer und so. Und es gibt auch so die Theorie, dass sie deswegen gerade so ein Tick weniger erfolgreich ist, als sie es eben bis vor 3-4 Jahren war, weil sie sich so unterteilt hat und uns irgendwie eben neben Leuten wie Drake, die einen wahnsinnigen Pop-Approach in das Ganze hatten, einfach auch sehr weird wurden mit Leuten wie, weiß ich nicht, JPEG Mafia oder sowas zum Beispiel, die wirklich sehr, sehr ungewöhnliche Beats und Rhythms und sowas in das alles gebracht haben. Und wo es von dahin weitergeht, ich würde es gerne wissen, weil dann würde ich mich irgendwie dranhängen. Ich ziehe mich zurück jetzt dann und grübel drüber nach. Und wenn ich es weiß, dann hört ihr mich nie wieder, weil dann bin ich reich.
Bevor du das machst, hören wir noch einen letzten Track, den du mitgebracht hast, einen aus Deutschland. Wen hören wir nachher und warum?
Wir hören Shirin David und den Song lieben wir. Und das Warum kann ich gar nicht groß begründen. Ich kann es ein bisschen begründen, weil zumindest in den letzten 2-3 Jahren auch in Deutschland Frauen, finde ich, den relevanteren Rap gemacht haben und den Rap mit der größeren Strahlkraft und der besseren Attitude. Und Shirin David ist da ein super Beispiel, weil die, finde ich, eine irre Attitude hat in ihren Raps. Und gleichzeitig ist sie aber auch ein sehr lustiges Beispiel, weil sie auf eine Art irre unauthentisch ist. Die kommt von einem Influencer-Dasein. Die war YouTuberin, die ist riesengroß auf Instagram und hat eigentlich überhaupt keinen glaubwürdigen Rap-Hintergrund. Hat übrigens auch noch nie ein Konzert gespielt. Also die hat irgendwann in dem Jahr hatte sie ihren ersten Live-Auftritt mit Haftbefehl zusammen, bei dem sie ein Feature hatte auf dem Album. Gleichzeitig finde ich ihre Raps aber einfach wahnsinnig gut und ihre Beats sind wahnsinnig toll und so. Also irgendwie ein spannendes Phänomen, bei dem Rap weiblicher wird und sich irgendwie aber auch in Teilen von seinem Authentizitätswahn löst.
Wunderbar, das hören wir gerade. Danke Jakob für den Streifzug durch die Geschichte vom Hip-Hop.
Ich danke auch. Schön war's.
Mit euch alle Links zu den Songs in der Episode beschrieben. Los jetzt Shirin David und wir hören es morgen wieder. Ciao. Ja.
Wie handelt man einen Shitstorm? Shake it off wie der Taylor Swift Song. Ja, die fragen mich schon wieder, ob ich Bi bin. B steht für Bambi, Bramfels, Barbie, Bad Bunny, Bubsy. Kein Selfmade, aber Buddy so bosshaft. Jeder dachte safe, dass ich Pop noch bring meine Boys mit. Album ist Teamwork. Mit wem ich Songs schreibe? Bitch, do your research. Yeah. Private Space, ich wieder nach Space Rave. Aber süßes für dein Boy in a Space Cave. Er ist ein Playmate. Nicole Smith.